heiß begehrt der Topf. So haben wir unsere Matinee in SWR Kultur heute überschrieben. Und in Cinderella bzw. Aschenputtel ist der Topf der Behälter für das bzw. die Guten, während alles Schlechte in die Kröpfchen der helfenden Täubchen wandern darf. In Märchen und Literatur, so scheint es, sind Töpfe ein immer wieder verwendetes Motiv. Ganz zentral und namensgebend zum Beispiel in dem Kunstmärchen der Romantik, der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1814. Wir wollen jetzt auf und in die literarischen Töpfe schauen und dafür begrüße ich herzlich unseren nächsten Gast, Professor Justus Fetscher vom Lehrstuhl für Neuere Germanistik an der Universität Mannheim. Guten Morgen, Herr Fetscher.
Guten Morgen.
Herr Fetscher, was hat es auf sich mit diesem schillernden, namensgebenden Goldenen Topf bei E.T.A. Hoffmann? Welche Rolle spielt er da in dem Kunstmärchen?
Der Goldene Topf taucht genau in der Mitte der Erzählung, ziemlich genau in der Mitte der Erzählung auf und ist so etwas wie der Preis, den der Student Anselmus zu erringen hat und auch erringt, dadurch, dass er sich mit der Tochter des merkwürdigen Archivarius Lindhorn vermählen kann. Die heißt Serpentina. Der Goldene Topf ist zugleich so etwas wie der Knotenpunkt und das verdichtete symbolische Zentrum der Erzählung.
Was kann denn dieser Topf? Also was zeichnet den
aus?
Der
ist offenbar wie in den Märchen ein Zauberinstrument. Also aus dem Topf geht etwas hervor, das mehr ist oder überhaupt etwas, während vorher nichts oder anderes drin war. Zugleich hat er eine Spiegelfunktion. Er ist ein goldener Topf. Er wird von dem Archivarius, der eben eine Art Geisterfürst, Zaubermeister ist, so glatt poliert, dass man sich darin spiegeln kann. Und der Spiegel ist zugleich auch so ein Ort, aus dem Visionen, Zukunftsvorstellungen, Glücksvorstellungen, auch ein Blick in ein jenseitiges Zauberreich Atlantis hervortritt. Die ganze Erzählung ist eine Art Staffette von Behältnissen. Und der Goldene Topf ist nicht zufällig eben das zentrale Behältnis, aber nicht das einzige der Erzählung.
Eine Staffette von Behältnissen, das hört sich an wie so ein Topfsystem, das man ineinander stapeln kann.
Nicht ganz, aber wenn man so an die räumliche Form des Topfes denkt, dann fällt einem vielmehr jetzt beim Wiederlesen, und zwar angeregt durch das Thema Ihrer Sendung auf, dass die Erzählung schon anfängt mit einem Korb. Da gibt es eine merkwürdige Äpfelfrau, eine Art Hexenfigur. Und der Student Anselmus, der wie im Märchen ungeschickt lässt grüßen, so ein Trampel ist, stolpert über diesen Korb und die Äpfel, die da drin sind, sprühen in alle Richtungen auseinander. Und so geht es weiter. Es gibt den Kessel, in dem diese hexenhafte Figur bösen Zauber betreibt. Es gibt die Kaffeekanne, in der sie versteckt ist und sozusagen Entscheidendes mitbekommt durch magische Präsenz. Es gibt aber auch die Punschterrine, in die der gute Zauberer, dieser Archivarius Lindhorst, sich versteckt. Was habe ich vergessen? Am Ende landet der Student Anselmus in einer Art Reagenzglas. Wenn er einen Fehler macht, wird er darin eingesperrt. Ja. Und ganz zum Schluss steigt über dem goldenen Topf eine Lilienblüte auf. Und der Kelch dieser Blüte hat nochmal diese Behältnisform.
Ja, spannend, lustig. Am Anfang habe ich gedacht, das ist das ganze Kücheninstrumentarium, aber dann kommt ja noch ein bisschen was dazu mit dem Reagenzglas und dem Lilienkorb. Jetzt haben Sie eben gesagt, der Topf, der spiegelt Wünsche, das ist das Außen und irgendwie ist auch was innen drin in dem Topf. Also sozusagen, der definiert sich dann auch durch ein Außen und ein Innen. Also sonst denkt man ja immer nur bei Topf, da geht es um was drin ist, aber das Spiegeln ist schon irgendwie eine wesentliche Rolle, ne?
Ja, das stimmt. Die Erzählung ist auch wiederum gespickt mit Spiegelelementen. Das hat E.T.A. Hoffmann generell interessiert. Nicht nur, weil ihn die optischen Instrumente interessiert haben, sondern weil der Spiegel auch so ein Moment ist der Selbstverdoppelung, also das berühmte Doppelgängermotiv der Romantik von Jean-Paul zu E.T.A. Hoffmann wird da sozusagen durchgespielt und durchgespiegelt in dem Topf, um das aufzugreifen. Ist, wenn die beiden guten und bösen Zauberwesen gegeneinander kämpfen, auch sowas wie Erde. Also man nimmt aus dem Topf Erde und bewirft sich damit. Das hängt per Analogie damit zusammen, dass der goldene Topf ja aus der Erde kommt. Der ist ein wertvolles Metall, das gewonnen wird, indem man die Erde aufschürft. Und insofern ist der goldene Topf mit diesem Erdreich und mit den Elementargeistern des Erdgeistes sozusagen verwandt. Aber an sich ist er natürlich so als Zaubertopf, ähnlich wie der böse Kessel, so etwas, in dem man was reintut und dann kommt mehr und anderes raus, als man reingetan hat. Oder in dem nichts war und dann greift man hinein und hat eine Art metallenes, topfartiges Füllhorn und holt da Unendliches heraus, was man dem Topf qua Kubikgröße, die er hat, gar nicht zugetraut hätte.
Mhm. Ist das ein Ort der Transformation oder irgendwie so eine Blackbox für Verwandlung oder sowas?
Beides, genau. Verwandlung ist ja das Zauberwort nicht nur der Märchen, sondern auch der Romantik selbst. Mhm. Und der Topf ist sowas wie der dunkle Raum, in den etwas eingegangen zu sein scheint oder aus dem jedenfalls etwas hervorkommt, ja, das nicht identisch ist oder nicht erwartbar war nach der Logik des Planen Alltags und der physikalischen Wahrscheinlichkeit. Er ist ein überirdischer Topf. Mhm. Deswegen ja auch Gold.
Ja.
Das spielt in gewisser Weise auf alte alchemistische Vorstellungen an, dass man sozusagen aus dem wertlosesten Material das Wertvollste macht, nämlich den Topf. Die Hexe dagegen hat einen Kessel, der ist aus Kupfer. Also da sieht man sofort die Wertigkeit dieser beiden Mächte, die hier gegeneinander kämpfen.
Ja. Ja, auch die Begriffe Topf und Kessel. Also Kessel ist ja immer so ein bisschen den Hexen eher zugeordnet und der Topf irgendwie eher weltlicher oder weiß gar nicht so genau. Jetzt haben wir in dieser ganzen, Sie haben es eben Staffette der Gefäße genannt. Mhm. Das klingt ja alles nach einem sehr wirkmächtigen und erhabenen Gegenstand. Trotzdem habe ich gelesen, jetzt in der Vorbereitung, Hoffmann hat in einem Brief mal geschrieben und von dem goldenen Nachttopf gesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das wäre auch nochmal das alchemistische Motiv, dass man aus dem wertlosesten Buchstäblich, aus dem Kot, aus den Ausscheidungen das Allerwertvollste macht. Ach. Und der Topf steht natürlich auch für diese materielle Seite des glücklichen, guten, paradiesischen oder des Schlaraffenland-Lebens. Die Geschichte endet ja damit, dass der Student Anselmus, jedenfalls auf dieser fantastischen Ebene, mit der Serpentina zusammenkommt und in einem seligen Atlantisreich lebt. Mhm. Also da gibt es so eine Art Übersprung von dieser scheinbar idealen, idealistischen, der Märchenwelt zu der ganz materiellen Welt des physischen Wohlbefindens. Und dafür steht der Topf natürlich auch. Mhm. Er steht auch für Wärme. Ein Schlüsselwort in der Erzählung ist die Glut. Und die Glut ist eben nicht nur die Glut dessen, was so in einem Topf oder in einem Kessel gebraut und gekocht wird, sondern das ist dann auch die Lebenswärme und die Liebesglut. Mhm. Also da gibt es so eine Art Analogie, dass der Student Anselmus auch dadurch die Serpentina am Ende gewinnt, weil er in Liebe zu ihr erglüht ist. Und dieses Glühen hat sozusagen diese doppelte Bedeutung von physischer und emotionaler in Liebe Entflammtheit und dem, was in einem Topf gekocht wird. Also der Wärme des Kochens buchstäblich.
Ganz kurz nochmal einen Blick auf so die andere Märchenwelt. Sind Töpfe denn und ähnliche Gefäße grundsätzlich beliebte Märchenmotive?
Ich glaube ja, weil sie eben, vorhin sprachen Sie von der Blackbox, so eine Blackbox-Funktion haben. Da ist etwas drin, was niemand kennt, oder da ist wenig drin, oder da ist eigentlich gar nichts drin. Und da kommt völlig verwandelt vieles heraus. Und das muss nicht immer der Topf sein, es kann der Hut sein, es kann auch der Säckel sein. Das wäre natürlich nochmal die Poesie des Geldes, der berühmte Fortunatus-Säckel. Das hat die Romantiker auch interessiert, diese sogenannten, das Wort ist problematisch, Volksbücher aus der frühen Neuzeit. Mhm. Der Fortunatus hat einen Säckel, aus dem beliebig viel Gold, Geld hervorgeht. Ein Geschenk der Fortuna, deswegen heißt der Fortunatus. Mhm. Und glücklicherweise immer gerade in der Währung des Ortes, an dem er sich befindet, also sehr, sehr praktisch.
Nicht schlecht. Aber so einen Topf kriegt man schlecht in die Hosentasche. Oder, ach nee, so ein Säckel ist es ja. Das ist ja kein Topf.
Ja, ne?
Der süße Brei ist so ein ähnliches Märchen, bei dem sozusagen auch quasi aus dem Topf immer mehr rausquillt. Und das so eine Art Füllhorn ist.
Ne? Richtig, genau. Ja. Und es gibt eine berühmte Geschichte von Gottfried Keller, in der wird auch dieser süße Brei nochmal aufgenommen. Also häufig sind das auch Schlaraffenland-Fantasien, dass der Topf sozusagen unendliche Fülle hat und nie versiegt.
Und wenn man ihn denn beherrscht.
Keinen Mangel kennt. Ja, wenn man sagen Zaubermacht über ihn hat und dann wird er in seine eigene Selbsttätigkeit des Produzierens ohne Ende entlassen oder wird darin genossen auch.
Mhm. Töpfe im Märchen können offenbar irgendwie auch Dinge erzeugen, so als Medium der Transformation. Herr Fetscher, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören die Matineen, SWR Kultur.